Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder mal bei euch, bei Ihnen in der Gemeinde sein darf, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Ich bin ja in größeren Abständen mal hier und heute hat es ein bisschen einen besonderen Anlass, und zwar der Christliche Hilfsbund im Orient, bei dem ich arbeite, der ja mit Christen im Nahen Osten zusammenarbeitet, der hat dieses Jahr Jubiläumsjahr, 125 Jahre Christlicher Hilfsbund im Orient. Und naja, wir alle wissen, dass diese Zeiten etwas schwierig sind mit Großveranstaltungen planen. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen überlegt, wie feiern wir Jubiläum. Und ein Gedanke war, wir tragen es auch so ein bisschen in die Gemeinden mit hinein, da wo wir sind, wo wir Verbindungen haben. Und deswegen möchte ich da heute auch so ein bisschen anknüpfen an das Jubiläum. Ich habe auch auf die Plätze schon deswegen unsere Jubiläumszeitschrift ausgeteilt, kann man sich gerne mitnehmen, und auch ein Hinweis auf ein besonderes Jubiläumsprojekt, das wir haben. Ja, der Christliche Hilfsbund im Orient, durch all die Jahre hindurch haben wir eine besondere Beziehung und Verbindung zu speziell armenischen Christen. Die Armenier waren ja das erste Volk, das das Christentum als Staatsreligion angenommen hat, im Jahr 301 nach Christus, noch bevor das im Römischen Reich das Christentum Staatsreligion wurde. Und die ganze armenische Geschichte und Kultur ist eigentlich durchdrungen von dem Bewusstsein, wir sind ein christliches Volk. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jeder Armenier ein gläubiger Mensch ist, wirklich nicht. Aber es gibt so ein Bewusstsein, interessanterweise selbst bei atheistischen Armeniern, wir sind eigentlich ein christliches Volk. Und überall, wo Armenier gelebt haben in der Geschichte, trifft man auf Kirchen, auf solche Kreuzsteine, wie wir sie hier auch sehen. Das ist also ganz typisch armenisch. Und die Geschichte des armenischen Volkes war immer wieder auch davon geprägt, da wo sie, ja, sie haben ja gelebt, umgeben von andersgläubigen Nachbarvölkern, dass sie immer wieder auch um ihr Überleben kämpfen mussten und darum, dass sie ihren christlichen Glauben leben dürfen und können. Und wo Armenier mit anderen Völkern eng zusammenlebten, wie zum Beispiel im Osmanischen Reich, da haben ja diese ganz verschiedenen Völker, christliche Minderheiten, Kurden, Aleviten, Türken, Araber zusammengelebt, hatten sie ganz häufig mit ähnlichen Vorurteilen und Anfeindungen zu kämpfen, wie die Juden das häufig erlebt haben durch die Geschichte hindurch. Dass man so gesagt hat, ja, das sind die sind besonders geizig und die sind reich und wahrscheinlich drehen die auch krumme Dinge. Es gab da sehr viele Vorurteile. Und mit dieser schwierigen Situation setzt eigentlich auch die Geschichte des Hilfsbundes ein. 1895-96 gab es im Osmanischen Reich, also im Gebiet der heutigen Türkei, grausame Massaker an der armenischen Bevölkerung. Zigtausende sind umgebracht worden, hunderte Kirchen zerstört, tausende Dörfer geplündert, zum Teil zwangsislamisiert, und Waisenkinder sind ohne Eltern umhergeirrt. Etwa 500.000 Menschen können sich mitten im Winter nicht mehr selbst versorgen. Und das war die Situation, als Ernst Lohmann, damals Pfarrer an der Christuskirche in Frankfurt, ein Mann aus der Gemeinschaftsbewegung, das erfährt und dann sofort den Eindruck hatte, da müssen wir als Christen etwas tun, um diesen verfolgten christlichen Glaubensgeschwistern zur Seite zu stehen. Und er gibt ein Flugblatt heraus, fängt an zu informieren, und so kommt es nach und nach, dass Gelder bei ihm angehen, dass Mitarbeiter sich melden und dass innerhalb von wenigen Monaten dann ein Hilfswerk entsteht, dass Mitarbeiter ausgesandt werden, dass man zunächst Waisenhäuser in der Türkei aufbaut, dann Schulen, Kliniken, Werkstätten, Ausbildungsbetriebe und so weiter. Das war die Entstehungsgeschichte des Hilfsbundes. Und während die Missionare sich dort noch um die Waisenkinder gekümmert haben, es gab dann in den Folgejahren auch weitere Massaker, neue Waisen sind in die Waisenhäuser gekommen, kam es dann 1915 während dem Ersten Weltkrieg noch viel schlimmer. Der sogenannte Völkermord an den Armeniern, wo man dann ganz systematisch versucht hat, alle Armenier auszulöschen. Und das geschieht in dem Gebiet, wo die Missionare ja vor Ort waren, gegenwärtig waren. Und so beginnt ein Kampf um das Leben der Menschen, die den Missionaren anvertraut waren, die Waisenkinder, die Angestellten, die Familien drumherum. Vor allem waren es Frauen damals, ledige Frauen, die als Missionarinnen vor Ort waren, sich dort um die Kinder gekümmert haben. Und sie konnten natürlich den Völkermord nicht stoppen, aber sie haben durch ihren mutigen Einsatz 1000 Armenier retten können. Und unter den Nachfahren werden die Namen dieser Hilfsbund-Mitarbeiterinnen bis heute in Ehren gehalten. Hier sehen wir so ein paar Gedenktafeln an verschiedenen Stellen, die für diese Mitarbeiterinnen herausgegeben wurden. Ist interessant für mich in meiner Arbeit, wenn ich unterwegs bin in verschiedenen Ländern und Armenier treffe, ich immer wieder auch auf Nachfahren treffe, die sagen, meine Großmutter, meine Urgroßmutter hat damals überlebt, weil sie in einem von euren Waisenhäusern war. Das ist sehr bewegend für mich, wenn ich das so mitbekomme. Ja, ich will jetzt heute Morgen nicht die ganze Hilfsbund-Geschichte erzählen, dafür haben wir nicht die Zeit, auch nicht über alle aktuellen Projekte. Ich verweise da nochmal auf unsere Jubiläumszeitschrift, wo ja einiges drinsteht. Ich möchte heute in der Predigt ein Bild herausgreifen, das auch in der Zeitschrift vorkommt, auf Seite 20. Ich werde es aber auch gleich hier zeigen. Und ich habe dieses Bild genommen, weil es so ein bisschen symbolisiert, was uns als Hilfsbund neben all der äußeren Hilfe, die wir natürlich leisten, im Kern wichtig ist. Was uns wichtig ist für uns selbst, für die Menschen, mit denen wir arbeiten im Nahen Osten, aber letztlich auch für alle Menschen. Und nach heute Morgen schauen wir uns mal dieses Bild miteinander an. Es ist ein Altarbild aus einer armenischen Kirche in Syrien. Und damit man das Bild richtig verstehen kann, muss man ein bisschen das Umfeld kennen, wo dieses Bild steht. Ein bisschen zum Umfeld dieser Kirche. Ich habe vorhin von dem Völkermord an den Armeniern gesprochen, 1915 bis 17, da sind die meisten Armenier deportiert worden aus der Türkei heraus, an Aleppo in Nordsyrien vorbei bis nach Deresor, ein Ort, der hier rot gekennzeichnet ist. Und das war so ein Endpunkt der Deportationen. Im Umfeld dieser Stadt in der syrischen Wüste sind 100.000 Armenier verhungert und verdurstet, ganz qualvoll. Man könnte sagen, Deresor, das ist so ein feststehender Begriff für die Armenier, das ist der Tiefpunkt der armenischen Geschichte überhaupt, der grausamste Punkt ihrer Geschichte. Und an diesem Tiefpunkt ihrer Geschichte, dort bauen die Armenier eine Kirche, eine Gedächtniskirche für den Völkermord. Und sie stellen dort dieses Altarbild hinein. Ich habe mir so überlegt, das ist ja eigentlich beachtlich, ein Bild von dem Gekreuzigten am Tiefpunkt ihrer Geschichte. Und ich dachte so, vielleicht versuchen wir das heute Morgen mal, wenn wir dieses Bild betrachten, so wie die Armenier es getan haben, dieses Bild hineinzustellen in die Tiefpunkte unseres Lebens. Ich weiß nicht, an was du, an was sie denken, wenn ich so sage, Tiefpunkt des Lebens. Vielleicht Dinge aus der Vergangenheit, über die man nicht so richtig wegkommt, die immer wieder hochkommen. Vielleicht Sorgen, die einen im Moment nicht loslassen. Versuchen wir doch heute Morgen mal dieses Bild, den Gekreuzigten, mitten da hineinzustellen. Schauen wir uns das Bild mal miteinander an. Was zeigt das Bild? Es zeigt den gekreuzigten Christus. Er hat die Augen geschlossen und man hat den Eindruck, er ist erschöpft, er ist schon völlig am Ende. Und dann sieht man natürlich diese Menschentraube mit ganz verschiedenen Menschen. Es ist vorne von so einem Kreuz noch verdeckt, das Bild. Dahinter ist so eine Frau, die ein Kind Jesus entgegenstreckt. Man kann es gar nicht so genau erkennen. Ganz verschiedene Leute, ein Mann mit Bart, jüngere Leute. So erdfarben grau irgendwie, diese Menschenpyramide, und nach unten hin geht das Bild, so diese Menschenpyramide, in aufgewirbelten Staub über. Und ich denke, wenn man weiß, wo dieses Altarbild steht, in welchem Umfeld, dann ist die Verbindung sofort klar und man weiß, ja, das sind die in die Wüste deportierten Armenier, die sich in ihrer Not und ihrer Verzweiflung dem gekreuzigten Christus entgegenstrecken als der, ja, einzigen Hilfe, die sie haben, der einzige Hoffnung. Auf mich hat das Bild, als ich das in dieser Kirche in Syrien das erste Mal gesehen habe, einen sehr starken Eindruck gemacht. Und ich habe das gleich fotografiert und das Bild mitgenommen und inzwischen auch vervielfältigt. Es steht auch auf meinem Schreibtisch, weil für mich das Bild so ein bisschen symbolisiert, was unseren christlichen Glauben eigentlich ausmacht. Und ich möchte das heute Morgen mal so überschreiben, diese Bildmeditation. Glauben heißt, sich an Jesus hängen. Glauben bedeutet, sich an Jesus hängen. Jesus Christus hat mit seinem Leben, mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung alles für uns vollbracht. Und das Neue Testament bezeugt es uns, alles, was Gott uns in seinem Reichtum schenken will, was er uns zu geben hat, seine ganze Fülle, die liegt bei ihm, bei Jesus Christus. Paulus hat es mal so formuliert im Kolosserbrief: in ihm, in Jesus Christus, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. In ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle Gottes. Und dann fährt Paulus fort: und an dieser Fülle habt ihr, die ihr an ihn glaubt, Teil in ihm. An dieser Fülle habt ihr Teil in Christus. Das bedeutet, wie kommt die Fülle Gottes in unser Leben? Sie kommt in unser Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und nicht nur so theoretisch glauben, dass er irgendwie da ist, sondern mit unserer Existenz, mit unserem Leben. Wenn wir uns an ihn hängen, mit unseren Fragen, mit unseren Bedürfnissen, wenn wir bei ihm Hilfe und Heil suchen und nicht irgendwo sonst. Im Neuen Testament lesen wir an fast 200 Stellen, vor allem bei Paulus, die Formulierung in Christus, in ihm, dem Sohn Gottes, in Jesus. Und es wird eine Fülle beschrieben, was wir alles in ihm haben, was alles an Fülle in ihm ist. Ein paar Beispiele von dieser Fülle. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden. Das ist das Erste. In ihm haben wir Erlösung und Vergebung. Und ich musste so denken an ein Zitat, das man Martin Luther zugeschrieben hat. Und ich finde das so wunderbar und möchte das mal vorlesen, was Martin Luther zu diesem Thema gesagt haben soll, was Glaube bedeutet. Da schreibt er: mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's, ich starb für ihn, lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Ich finde es wunderbar formuliert. Glauben heißt, sich an Jesus hängen. In ihm haben wir Erlösung und Vergebung. Und so viel mehr, diese Fülle, die im Neuen Testament beschrieben wird, was wir in ihm haben: ewiges Leben, Freiheit, Segen, Bewahrung, Gewissheit, Leben, Stärke, Hoffnung, Auferstehung. In ihm sind wir eine neue Kreatur. In ihm sind wir Kinder Gottes. Wir sind Erben. Wir sind in ihm vollkommen gemacht, auserwählt. Wir sind in ihm beauftragt und. Das Neue Testament ist voll davon, was wir in Jesus Christus haben, was in ihm für uns zu finden ist, da, wo wir uns an ihn hängen. Im Neuen Testament geht es nicht um einen allgemeinen, ganz allgemeinen Gottesglauben, den es sonst vielleicht auch irgendwo gibt in anderen Religionen, sondern es geht wirklich um eine Person, um Jesus Christus. Darum dreht sich alles. In ihm haben wir die Fülle Gottes. Und deshalb heißt Glauben, sich mit seinem Leben an Jesus hängen. Und wenn man nochmal so auf dieses Bild schaut, sich nochmal vergegenwärtigt, welche Situation das symbolisieren soll, da kann einem natürlich eine Frage kommen. Die Armenier hängen sich hier an Jesus als der einzigen Hoffnung, die sie haben. Aber man kann sich ja die Frage stellen: kann er ihnen denn jetzt helfen in der Situation? Hat der Glaube an Jesus Christus die Armenier vor dem Völkermord bewahrt? Einzelne ja, aber die meisten sind gestorben. Kann Jesus hier überhaupt helfen? Er hängt ja selbst am Kreuz, hilflos, angenagelt. Wobei, wenn man mal genau hinschaut, angenagelt, fällt einem etwas auf. Es ist nur ein Arm angenagelt. Der andere, da sieht man noch den blutigen Nagel, aber die Hand ist nicht mehr am Kreuz. Einige haben das so gedeutet, haben gesagt, naja, vielleicht ist das schon ein Hinweis auf die Auferstehung. Jesus ist ja nicht nur einer, der gefoltert und gekreuzigt wurde, der da praktisch keine Chance hatte, am Kreuz ermordet wurde, sondern ist ja auch der vom Vater im Himmel machtvoll auferweckte Herr der Herren, der heute lebt und der eingreifen kann, dem alle Macht gegeben ist. Ich deute diese Hand, die man nicht sieht, aber noch anders, weil ich habe mir überlegt, ja, wo ist diese Hand wohl? Und ich habe genau hingeschaut, ich habe sie nirgends gesehen, sie ist wirklich unsichtbar. Aber für mich ist eigentlich klar, wo diese Hand ist. Sie ist mittendrin in dieser Menschenmenge und sie hält diese Menschen und sie zieht sie zu sich. Die unsichtbare Hand Gottes, die die Menschen hält. Und ich musste so denken, gerade weil Jesus hier selbst am Sterben ist, strahlt dieses Bild, diese ungeheure Nähe und Verbundenheit aus zwischen den Menschen und Jesus Christus. Ich glaube, dass das nicht so aussehen würde, wenn Jesus ganz entspannt auf einem Thron sitzen würde, mit Zepter in der Hand. Gerade weil Jesus hier am Leiden ist, ist er diesen Menschen so nah. Als Menschen aus dem Westen fällt es uns ja ungeheuer schwer, das Leid in der Welt zu sehen oder auch im eigenen Leben schwierige Dinge zu erleben, Leid zu durchleben und zu glauben, dass da ein liebender Vater im Himmel ist. Das ist für uns ja manchmal schwierig, das zusammenzubringen. Viele sagen, wie kann man nach Völkermorden überhaupt noch an Gott glauben? Wo ist Gott, wenn sowas passiert? Oder wo ist Gott, wenn das und das in meinem Leben passiert? Das sind ja Fragen, die häufig schwierig für uns sind, wo wir, denke ich, auch nicht alle Details in dieser Zeit schon Antworten kriegen, wo manche Fragen vielleicht auch noch offen bleiben. Das ist in dieser Zeit, wo wir hier auf dieser Erde leben, so. Aber mich beeindruckt eben gerade auf diesem Hintergrund dieses Bild, dieses Zeugnis armenischer Christen, die selbst einen Völkermord erlebt haben, mit dieser grausamen Konsequenz für jede einzelne Familie, die das bedeutet. Und die als armenische Christen ihre Antwort geben auf die Frage, wo ist Gott angesichts all dieses Leides? Und ihre Antwort in diesem Bild heißt, da ist Gott mittendrin. Mittendrin in diesem Leid. Er ist der Gott, der mit uns Menschen leidet und stirbt an unserer Seite. Der Gott, an den wir glauben, ist freiwillig von seinem Thron herabgestiegen und ist Mensch geworden, ist hineingekommen freiwillig in diese menschlichen Tiefen, in unser Leiden, weil er uns liebt und uns nahe sein will. Und er hat all das durchgemacht. Wenn wir mal an das Leben Jesu denken, Armut, Flucht, Trauer, Verfolgung, Verrat, Folter, Schmerzen und Tod. Er hat unser Leben wirklich geteilt. Wir dürfen ihn in allem an unserer Seite wissen. Und lassen wir uns das doch heute Morgen mal zusprechen, dieses Zeugnis unserer armenischen Geschwister. Wenn du dich fragst, wo ist Gott jetzt in dieser Situation in meinem Leben, wo ich durch dies und jenes vielleicht durch muss, wo ist Gott? Lassen wir uns das zusprechen. Da ist er, direkt dort an deiner Seite. Er ist selbst Mensch geworden und er weiß, was es bedeutet. Und er ist da. Vielleicht ist es so, dass wir seine Hand nicht sehen können im Moment, so wie auf diesem Bild. Ja, solange wir hier in dieser Zeit auf der Erde leben, ist Gott nur verborgen gegenwärtig, nicht immer sichtbar und greifbar und beweisbar. Aber trotzdem, er ist da, er ist an deiner Seite. Und wenn deine Kraft zurzeit nicht ausreicht, dich an ihn zu klammern, dann denk an diese Hand. Er hält dich. Noch eine Beobachtung zu dem Bild. Oben am Kreuz steht ein Schild mit armenischen Buchstaben. Es ist die Abkürzung der armenischen Übersetzung von Jesus von Nazareth, König der Juden. Es gibt ja im Neuen Testament diesen Hinweis bei den Kreuzigungsschilderungen, dass dort ein Schild gestanden hat, auf dem Inri stand, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das wäre also die Abkürzung der armenischen Übersetzung. Das Interessante ist aber, auf Armenisch ist das zweideutig. Es könnte nämlich genauso gut die Abkürzung sein von Jesus von Nazareth, König der Armenier. Und so steht hier auch die Aussage, der dort am Kreuz, der ist unser Herr und unser König. Und mit dem Gedanken habe ich mir das Bild nochmal angeschaut und nochmal geschaut, wie die Menschen sich Jesus entgegenstrecken. Natürlich strecken sie sich ihm entgegen, um Hilfe zu bekommen, aber da musste ich so denken, sieht das nicht auch ein Stück weit so aus wie jemand, der seine Hand zum Lob erhebt und sagt, du bist mein König, du allein bist unsere Hoffnung, du allein bist würdig, Preis und Lob und Anbetung zu empfangen, wie ein Bekenntnis, ein Lobpreis. Wir denken bei Lobpreis ja meistens eher daran, dass wir dankbar sind für das, was Gott uns schenkt und dass wir aus Freude und Dankbarkeit ihm unser Lob bringen. Aber wir können Gott doch auch dadurch loben und ehren, dass wir ihn in unserer Not uns ihm entgegenstrecken und ihm sagen, du bist auch jetzt mein Gott und meine Hoffnung. Auch wenn ich vielleicht nichts groß zu bringen habe an freudigen Gefühlen, wenn meine Hände leer sind und ich vielleicht nur meine Enttäuschung, meinen Zweifel, mein Versagen bringen kann, aber ich gehe damit eben nicht irgendwo hin, sondern ich gehe zu dir. Wie die Psalmbeter das tun, manchmal in ihrer Verzweiflung zu Gott kommen und sagen, du bist mein Gott. Und ich musste so denken, vielleicht ist es Gott noch viel mehr wert, ein Lob, das aus einem beschwerten Herzen kommt, als ein Lob, das uns in schönen Momenten unseres Lebens ja ganz, ganz leicht über die Lippen geht. Franz von Sales hat einmal einen schönen Satz gesagt, in Zeiten, in denen du Gott keine saftigen Früchte bringen kannst, bring ihm Gedörrte. Fand das schön. Wenn nur dein Herz bei ihm ist, so geht das Zitat zu Ende. In Zeiten, in denen du Gott keine saftigen Früchte bringen kannst, bring ihm Gedörrte, wenn nur dein Herz bei ihm ist. Und noch ein allerletzter Eindruck von diesem Bild. Als ich mir mal so die Farben angeschaut habe, fällt natürlich noch eines auf. Über dem Kreuz färbt sich der Himmel so gelb und hell. Man fragt sich vielleicht zuerst, ob das einen brennenden Scheiterhaufen andeuten soll. Ich sehe darin aber etwas anderes. Es ist für mich der von oben geöffnete Himmel über dem Kreuz, über dem Gekreuzigten und damit auch über den Menschen, die sich an ihn hängen. Und ich wurde daran erinnert, an die Taufe Jesu, Matthäus 3 und andere Stellen, wo uns beschrieben wird, wie der Himmel sich öffnet, der Himmel aufreißt und eine Stimme vom Himmel sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Weil über Jesus der Himmel geöffnet ist, ist er auch über denen geöffnet, die sich an ihn hängen. Und wenn du dich an Jesus hängst mit deinem Leben, dann ist auch über deinem Leben der Himmel geöffnet. Dann gilt dir das, was der Vater über seinen Sohn sagt. Dann gilt dir, dies ist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Gottes Liebe, Gottes Wohlgefallen gilt uns, weil es seinem Sohn Jesus Christus gilt. Und weil dir Gottes Liebe gilt, wird er dich nicht loslassen. Er wird mit dir gehen an freudigen und sonnigen Tagen, aber eben auch an schwierigen Tagen. Und durch all diese Zeiten hindurch unseres Lebens, die ja solche und solche Tage kennen, und selbst durch das letzte Tor des Todes, er geht mit und er bringt uns an sein gutes Ziel. Und das ist das vollendete Reich Gottes, wo er über alles herrschen wird, wo er alle Tränen abwischen wird und es kein Leid mehr geben wird und wir in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm leben werden. Inmitten dieser manchmal dunklen Welt dürfen wir freudig dem Licht entgegenleben. Und das Interessante war für mich, als ich in dieser Kirche in Syrien war, obwohl es eine Kirche ist, die an einen Völkermord erinnert, ist dort keine trübsinnige, depressive Stimmung oder so, sondern es gibt dort auch einen Baum der Auferstehung genannt, eine Säule, die so aus dem Untergeschoss durch das Kirchenschiff in den Himmel wächst und in das Licht hinein wächst, der sogenannte Baum der Auferstehung. Und für mich symbolisiert das so ein Stück weit, in Jesus Christus ist der Himmel für uns geöffnet und wir dürfen auch in manchmal dunklen Zeiten freudig dem Licht entgegenleben. Amen.